Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Das Treffen von Chinas Staatschef Xi und Russlands Präsident Putin in Moskau. Mögliche Kompromisse im Streit über E-Fuels und der Zustand der deutschen Wälder. Das sind drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 Uhr hören Sie einen Hintergrund über die Beziehung von Staat und Rüstungsindustrie. Es soll eine neue Ära der bilateralen Beziehungen werden. So haben es der chinesische Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin angekündigt. Bei ihrem Treffen in Moskau haben beide über wirtschaftliche Zusammenarbeit gesprochen und Abkommen unterzeichnet. Beobachtende auf internationaler Ebene bewerten die Zusammenkunft als ein Treffen zweier ungleicher Partner. Sie sehen eine zunehmende Abhängigkeit von Russland zu China. Eine Beobachtung, über die in Moskau zumindest offiziell niemand gesprochen hat. Die Botschaft des Treffens in die Welt soll eine andere sein. Christina Nagel berichtet.
Unter Trommelwirbel öffneten sich die großen goldenen Türen des prächtigen Georgsaals im Kreml. Russlands Präsident Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping schritten aufeinander zu, vorbei an den Delegationen. Ein fester Handschlag, bevor die Hymnen erklungen. Es war der Auftakt zu den offiziellen Verhandlungsrunden. Beide Staatschefs hatten zuvor bereits angekündigt, eine neue Ära der Beziehungen einläuten zu wollen. Besiegelt werden soll sie in zwei Abkommen über eine allumfassende Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit. Diese zwei Dokumente geben den Regierungen, den Vertretern der Wirtschaft und der Gesellschaft Orientierung und Perspektiven, erklärte Russlands Präsident Wladimir Putin zu Beginn der erweiterten Verhandlungsrunde. Den großen Worten sollen heute noch Vereinbarungen über konkrete Projekte folgen, auch im für beide Seiten strategisch wichtigen Öl- und Gasbereich. Wir haben gerade über ein gutes Projekt gesprochen, einen zweiten Strang der Gaspipeline Kraft Sibiriens durch die Mongolei. Fast alle Parameter für eine Vereinbarung stehen. Es geht um 50 Milliarden Kubikmeter Gas, um zuverlässige und stabile Lieferungen aus Russland. Bereits am Vormittag hatten sich die Regierungsdelegationen im Beisein von Xi Jinping und dem russischen Premierminister Mischustin über gemeinsame mittelfristige Investitionsprogramme ausgetauscht. Dabei ging es sowohl um Infrastrukturprojekte wie Brücken und neue Transportkorridore, aber auch, wie Michail Mischustin betonte, um den Hightech-Bereich. Es geht um Flugzeug- und Autobau, um die Produktion technischer Ausrüstung, um Weltraumforschung. Ich bin absolut sicher, dass die Erweiterung der Zusammenarbeit im Bereich Innovationen die technologische Souveränität von Russland und China stärken wird. Gerade im Hochtechnologiesektor spürt Russland die westlichen Sanktionen. Auch der chinesische Markt kann hier bislang nur bedingt aushelfen. Offen ist und bleibt, wie gut der Technologietransfer im Bereich der militärtechnischen Zusammenarbeit läuft. Westliche Staaten fürchten, dass China Russland Material zur Verfügung stellt, das von der Rüstungsindustrie benötigt wird. Auch vor möglichen Waffenlieferungen wurde gewarnt. Ganz offen wünscht sich die russische Seite eine Öffnung des chinesischen Marktes für landwirtschaftliche Produkte. Wir unterstützen das Projekt eines neuen Landwegs für Getreide, der es ermöglicht, Getreide, Hülsen und Ölfrüchte aus den sibirischen und fernöstlichen Regionen Russlands auf den chinesischen Markt zu bringen. Auch auf der internationalen Bühne wollen beide Seiten stärker an einem Strang ziehen und sich positionieren, auch mit Blick auf den großen Gegenspieler, die USA. In seinem Abschlussstatement begrüßte der russische Präsident ausdrücklich die Friedensinitiative Xi Jinpings. Der Plan Chinas könne zu einer Beilegung des Konfliktes in der Ukraine führen, wenn der Westen und Kiew es zuließen. Eine solche Bereitschaft aber, betonte Putin, sehe er zurzeit nicht. Eher das Gegenteil sei der Fall.
Christina Nagel über das Treffen von Chinas Staatschef Xi Jinping mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Aus Moskau hat es in den letzten Monaten immer wieder Stimmen gegeben, die die NATO als eine Partei im Krieg in der Ukraine bezeichnet haben. Kreml-Sprecher Peskow hat sich so zum Beispiel geäußert. Vertreter der NATO haben solche Aussagen deutlich zurückgewiesen. Der russische Angriffskrieg beschäftigt das Militärbündnis aber selbstverständlich trotzdem. Heute hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg den Jahres Jahresbericht für 2022 vorgelegt. Die Erkenntnisse daraus für das Militärbündnis und seine Mitgliedstaaten fasst Klaus Remme zusammen.
Es war ein richtungsweisendes Jahr, so beschrieb NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg 2022. Der illegale Krieg gegen die Ukraine sei ein großer strategischer Fehler des russischen Präsidenten gewesen.
He wanted less NATO, but he has got exactly the opposite. More NATO.
Er wollte weniger NATO, jetzt hatte er mehr, fasste Stoltenberg den bevorstehenden Beitritt Finnlands und Schwedens zusammen. Die Grenzlänge zwischen Russland und der NATO werde sich dadurch verdoppeln. Stoltenberg nutzte die Vorstellung des Jahresberichts für eine Warnung an China. Es gebe keine Beweise für die Lieferung tödlicher Waffen von China nach Russland, doch wisse man um Anfragen Russlands in Richtung Peking.
Therefore our message has been that China should not provide lethal aid to Russia. That will be to support an illegal war.
Deshalb ist unsere Botschaft an China, keine tödlichen Waffen zu liefern. Das würde die Unterstützung eines illegalen Kriegs bedeuten, so der NATO-Generalsekretär. Insgesamt war die westliche Allianz seiner Meinung nach auf den Kriegsausbruch gut vorbereitet. Er verwies auf die massive Stärkung der NATO-Ostflanke und die deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgabe nicht erst seit Februar 2022. Das vergangene Jahr war das 8. Jahr in Folge, in dem die Ausgaben NATO-weit gestiegen sind. 2014 hatten sich die Verbündeten in Wales auf das umstrittene 2% Ausgabenziel verständigt. Seitdem seien zusätzliche 350 Milliarden allein durch die europäischen Partner und Kanada investiert worden. Die gegenwärtige Lage sei so bedrohlich wie zu keiner Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ordnete Stoltenberg ein. Putin wolle ein anderes Europa, er wolle Nachbarländer kontrollieren und sehe die Demokratie als Bedrohung.
So even if the war in Ukraine ended tomorrow, the security environment has changed for the long term.
Das sicherheitspolitische Umfeld habe sich deshalb langfristig verändert, selbst wenn der Krieg morgen enden würde. Mit diesem Befund begründete der NATO-Generalsekretär weitere Ausgabensteigerungen in unmittelbarer Zukunft. Natürlich sei es an den bald 32 Verbündeten, die Höhe der zukünftigen Verteidigungsausgaben zu bestimmen. Doch wenn es nach Stoltenberg geht, dann sind Ausgaben von 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung nicht länger eine Art Obergrenze, sondern ein unteres Limit.
Now we should refer to 2% more as a floor, a minimum.
Ein Thema, das den NATO-Gipfel im Juli in Litauen beschäftigen wird. Die Erwartung Stoltenbergs verdeutlicht die finanziellen Herausforderungen für den deutschen Verteidigungshaushalt. Im vergangenen Jahr hat Deutschland das 2%-Ziel deutlich verfehlt, steht damit aber nicht allein. Lediglich 7 NATO-Partner können auf Verteidigungsausgaben in Höhe von 2% oder mehr verweisen.
Der Bericht von Klaus Remme zum Jahresbericht der NATO für das Jahr 2022. Eigentlich hat es auf EU-Ebene schon eine Übereinkunft dazu gegeben. Ab 2035 sollen in der Europäischen Union keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor zugelassen werden. Die finale Zustimmung der Mitgliedstaaten hat es aber dann doch nicht gegeben. Allen voran aus Deutschland gibt es Widerstand. Verkehrsminister Volker Wissing will Nachbesserungen in Bezug auf synthetisch hergestellte Kraftstoffe, also die sogenannten E-Fuels. Heute hat es dann Meldungen gegeben, die EU hätte einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Den hätte der deutsche Verkehrsminister aber abgelehnt. Erneut. Also, der Beziehungsstatus scheint weiterhin kompliziert. Mehr dazu von Nadine Lindner.
Die Mahnung vom grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck ist klar, der Ruf Deutschlands in Brüssel leidet.
Im Moment nimmt die deutsche Politik und auch die Interessensvertretung Deutschlands Schaden.
Die Situation müsse jetzt gelöst werden. Dieser Appell geht an die Europäische Kommission, aber auch an seinen Kabinettskollegen Volker Wissing.
Ist zu lösen, heißt aber auch aus meiner Sicht nicht, alles in Frage zu stellen. Und wir sehen, dass das komplizierte Klimaschutzpaket, das ist das größte Klimaschutzgesetzgebungswerk, das Europa je geschaffen hat, jetzt anfängt, aufgeschnürt zu werden.
Das Verkehrsministerium des liberalen Volker Wissing verweigert bislang seine Unterstützung für die europäischen CO2-Flottengrenzwerte, die zentraler Bestandteil des Fit for 55-Klimaschutzpakets sind. Die Begründung, Es fehle ein Vorschlag für die Neuzulassung von Autos nach 2035, die nur mit E-Fuels betankt werden. Durch die deutsche Haltung fehlt bislang die Mehrheit für ein eigentlich längst ausverhandeltes Klimaschutzvorhaben. Ein Aufschnüren wollen alle verhindern, auch die EU-Kommission. Und so kursiert seit heute ein Vorschlag von Seiten der Europäischen Kommission an Wissing. In dem Papier, das auch dem Deutschlandradio vorliegt, heißt es, dass eine neue Typenklasse von Autos geschaffen werden soll, die rein mit E-Fuels betrieben wird und über Sensoren verhindert, dass sie mit fossilem Benzin fahren. Das solle in eine EU-Abgasnorm einfließen. Die Bundesregierung zeigt sich uneins. Das Umweltministerium sieht damit die FDP-Forderungen erfüllt und hofft auf Zustimmung. Auf Deutschlandfunk-Anfrage heißt es hingegen aus Wissingshaus, man prüfe, ob der EU-Vorschlag belastbar und verbindlich sei. Der Spiegel hatte berichtet, dass Wissing Nein sagen wolle. Unterstützung bekommt Wissings Nein aus der FDP-Fraktion. Judith Skudelny, umweltpolitische Sprecherin, schrieb auf Twitter, dass der EU-Vorschlag technisch schwer umsetzbar und nicht verbindlich sei. Kritik an Wissing kommt vom grünen Europaabgeordneten Michael Bloss.
Und hier braucht es jetzt die Initiative und das Machtwort von Olaf Scholz.
Bloss verweist auf den EU-Gipfel, der am Donnerstag beginnt. Viele hatten bis dahin auf einen Kompromiss gehofft. Auch Peter Liese, Europaabgeordneter der CDU und eigentlich Kritiker des Verbrenneraus, geht mit Wissing hart ins Gericht.
Herr Wissing hat dem Verbrenneraus dreimal zugestimmt, nämlich im Juni, im Oktober und im November letzten Jahres. Aus rein politischen Gründen, weil die FDP bei der Wahl in Berlin so desaströs abgeschnitten hat, versucht er sich jetzt zu profilieren. Das ist gefährlich. Denn in Zukunft kann jeder Mitgliedstaat jede Entscheidung am Schluss des Verfahrens in Frage stellen.
Ob sich Wissings Werben für E-Fuels in Pkw jemals auszahlen wird, ist ungewiss. Eine neue Analyse des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung weist darauf hin, dass das globale E-Fuels-Angebot gerade mal 10% des deutschen Bedarfs decken würde. Und die müssten in den Schiffs- und den Flugverkehr gehen. Der Streit um den Verbrenner ist Teil einer größeren Auseinandersetzung zur Klima- und Verkehrspolitik in der Ampel. SPD, Grüne und FDP wollen sich, offenbar am Sonntagabend, zu einem Koalitionsausschuss treffen, um zentrale Streitthemen anzugehen. Der letzte Koalitionsausschuss war im Januar und endete ergebnislos.
Gestern hat der IPCC, auch Weltklimarat genannt, einen Bericht vorgelegt. Im Auftrag der Vereinten Nationen tragen Fachleute weltweit dafür regelmäßig den aktuellen Kenntnisstand zum Klimawandel zusammen. Werten zum Beispiel Studien aus und entwickeln wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen. Im aktuellen Bericht warnt das Gremium erneut vor den zu erwartenden Folgen des Klimawandels. Nach Meinung vieler Fachleute gibt es alarmierende Szenarien für die Zukunft des Klimas unserer Erde und deren Folgen für Leben. Entsprechend dringlich formuliert sind in dem Bericht auch Forderungen nach Maßnahmen. In Deutschland sind heute ebenfalls zwei Berichte veröffentlicht worden. Deren Inhalte stehen nach Meinung von Fachleuten in direktem Zusammenhang mit dem sich verändernden Klima. Ein Bericht beschäftigt sich mit dem Zustand der Wälder, der zweite mit dem sich verändernden Wetter. Die Inhalte aus beiden fasst Frank Capellan zusammen.
Abgestorbene Nadelbäume, kahle Gipfelkuppen braun statt grün. Dieses Bild bietet sich immer wieder. Die Baumschäden waren auch im vergangenen Jahr weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Der Wald ist ein Patient, der unsere Hilfe braucht, meint der zuständige Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen.
Unser Wald hat Fieber. Dürre und hohe Temperaturen setzen den Wäldern zu.
Die Zahlen sprechen für sich. Wie dicht Laub oder Nadeln sind, zeigt den Experten, wie es um den Gesundheitszustand bestellt ist. Nur etwa ein Fünftel der Bäume gelten mit voller Krone als gesund. 35% der Pflanzen weisen dagegen deutliche Schäden auf. Besonders betroffen sind Nadelbäume. 40% aller Fichten haben deutliche Kronenschäden. Bei Kiefern gilt fast ein Drittel der Bäume inzwischen als krank. Der Borkenkäfer, die Trockenheit und die steigenden Temperaturen machen dem Wald zu schaffen. Im Sauerland sind die Waldschäden an den Fichtenkulturen besonders deutlich zu sehen. Reinhard Klöhne, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Möhnesee in Nordrhein-Westfalen, ist selbst Waldbesitzer.
Der Schaden ist gewaltig. Unsere Bäume hier waren zwischen 20 und 100 Jahren alt. Das hochzurechnen, was hätten wir bekommen, wenn sie alle durchgekommen wären, das ist ein bisschen schwierig.
Dass die Fichte kein Baum sein würde, der mit dem Klimawandel klarkommt, das war einfach nicht abzusehen, betont der Forstexperte im Gespräch mit dem WDR.
Fichte hat man angepflanzt, weil man das Holz brauchte. Fichte wächst relativ schnell. Es wird uns oft der Vorwurf gemacht, hätte da wissen müssen. Nein, das wusste man vor 200 Jahren nicht.
Im Zuge des Klimawandels setzt der Landwirtschaftsminister nun auf Mischwald statt Monokultur. 900 Millionen Euro hat Cem Özdemir bis 2026 zur Verfügung, um den Umbau des Waldes zu fördern.
Die Fichte bleibt weiterhin das Sorgenkind Nummer 1. Wir verzeichnen die höchste jemals gemessene Absterberate und auch die einstigen Hoffnungsträger, die Buchen, Eichen und Kiefern, bereiten uns Sorge. Fast die Hälfte aller Buchen weisen deutliche Kronenvitalitätsverluste auf, gefolgt von der Eiche mit 40%.
Andreas Becker, Klimaexperte beim Deutschen Wetterdienst, bestätigt heute noch einmal den Trend, der auch den Wäldern in Deutschland weiter zu schaffen machen wird.
Auch die Naturgefahr Waldbrand hängt eng mit Trockenheit und Hitze zusammen. 2022 verbrannte mit weit über 4.300 Hektar eine Rekordfläche an Wald, teilweise auch in unmittelbarer Nähe zu bewohnten Gelände.
Hitze und Trockenheit werden weiter zunehmen, davon ist Becker überzeugt. 2022 wurde am 12. April der erste, am 31. Oktober der letzte Sommertag mit einer Temperatur von 25 Grad oder mehr ermittelt. In Hamburg wurden 40 Grad gemessen. Damit war die Hansestadt die nördlichste Station in Europa, an der erstmals überhaupt diese Marke überschritten wurde. Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist aus Sicht des Klimaexperten Andreas Becker längst nicht mehr zu halten.
Ja, selbst das 2-Grad-Ziel ist inzwischen stark gefährdet. Ich glaube, wenn wir eine Message aus diesen Zahlen holen wollen, dann heißt die, kämpfen wir um jedes Zehntel Grad.
Der Bericht von Frank Kapellan über einen Bericht zum Zustand der Wälder in Deutschland und der Wetter- und Klimabilanz des Deutschen Wetterdienstes. Platz in Gebäuden brauchen Menschen nicht nur zum Wohnen, sondern auch zum Arbeiten. In Gebäuden der Bundesregierung zum Beispiel. Am Kanzleramt soll es darum einen Anbau geben und auch für das Finanzministerium ist ein Neubau geplant. Beide Pläne könnten aber, laut Finanzminister Christian Lindner, mit Blick auf die Kosten doch nicht umgesetzt werden. Einzelheiten dazu von Panayotis Gavrilis.
Wir müssen raus aus den Schulden. So begründet Christian Lindner in der Bild-Zeitung seine Sparpläne, den geplanten Neubau des Finanzministeriums stoppen zu wollen. Dazu überdenke er auch wünschenswerte, aber nicht notwendige Vorhaben. Den geplanten Neubau des Finanzministeriums stelle er daher in Frage. Die ursprüngliche Idee, Beschäftigte zentral unterzubringen, die an 6 weiteren Standorten in Berlin arbeiten. Wir werden stattdessen jetzt prüfen, ob hier nicht Wohnraum geschaffen werden kann, so Lindner. Wohnungen statt Büros? Gesine Lötsch, haushaltspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, begrüßt im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio die Ankündigung des FDP-Finanzministers.
Ich finde es richtig, wenn Christian Lindner mit gutem Beispiel vorangeht. Und ich erwarte von Lindner, dass es nicht nur bei Ankündigungen bleibt, sondern dass er handelt. Das wird sich natürlich in der Praxis erweisen, wie ernst es Herr Lindner meint. Aber grundsätzlich ist es schon verrückt, dass ein FDP-Mann den Sozialdemokraten erklären muss, dass wir Wohnungen statt Schlösser brauchen.
Bernhard Daldrup, Sprecher für Bauen und Wohnen der SPD-Bundestagsfraktion, sagt ebenfalls unserem Hauptstadtstudio, er finde die Entscheidung von Herrn Lindner gar nicht so schlecht.
Ich freue mich darüber, wenn Herr Lindner jetzt tatsächlich den Bau von bezahlbarem Wohnraum unterstützen will. Allerdings würde es natürlich für den bezahlbaren Wohnraum auch sehr hilfreich sein, wenn Herr Lindner seinen Ministerkollegen Herrn Buschmann darauf aufmerksam machen würde, dass wir schon lange auf Verbesserungen, gerade was das soziale Mietrecht beispielsweise angeht oder das Vorkaufsrecht angeht, warten.
Die Neubaupläne für das Finanzministerium gehen auf das Jahr 2019 und auf Lindners Vorgänger zurück, Olaf Scholz. Kostenpunkt mindestens 322 Millionen Euro. Noch befindet sich der Bau in der Entwurfphase. Anders beim Bundeskanzleramt. Bäume für den Erweiterungsbau sind bereits gefällt worden. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Kein Grund für den Bundesfinanzminister Lindner, das bereits genehmigte Vorhaben vergangene Woche zu kritisieren.
Ich glaube, dass in Zeiten von mehr Homeoffice und ortsflexiblem Arbeiten ein mindestens 800 Millionen Euro teurer Neubau neben dem Kanzleramt entbehrlich ist.
Die Baupläne für die Erweiterung des Kanzleramts gehen auf Scholz' Vorgängerin zurück, Angela Merkel. Kostenpunkt mindestens 777 Millionen Euro, teurer als ursprünglich geplant. Mit der Erweiterung sollen bis zu 400 neue Büros entstehen. Eine neue Amtswohnung, ein neuer Hubschrauberlandeplatz, Wintergärten, eine Kita, eine zweite Brücke über die Spree. Für die linken Politikerin Lötsch ist klar, Bundeskanzler Olaf Scholz muss nachziehen und den Ausbau des Kanzleramts stoppen. Bernhard Dahldrup von der SPD hält nachträgliche Prüfungen für sinnvoll, aber Bauprojekte einfach zu stoppen hingegen nicht.
Nichts gegen Wirtschaftlichkeitsberechnungen und wenn neue Zeiten vor dem Hintergrund von Homeoffice und Ähnliches neue Perspektiven, andere Perspektiven ergeben, dann muss man vielleicht über Reduzierungen nachdenken. Das vollständig zu streichen, glaube ich, ist eher eine Aussage für Schaufenster.
Dahldrup versteht nicht, warum ausgerechnet das Kanzleramt so sehr im Fokus steht. Es gäbe schließlich eine sehr große Zahl von Erweiterungen bei Bundesbauten. Darunter das neue Besucherzentrum des Reichstagsgebäudes. Im Auswärtigen Amt soll zusätzlich gebaut werden. Das Umweltministerium soll neu errichtet werden, zählt Dahldrup auf. Es deutet derzeit nichts darauf hin, dass die Vergrößerung des Kanzleramts gestoppt wird. Aber die Diskussion über Ausgaben des Bundes für Um- und Neubauten dürfte weiter an Fahrt gewinnen.
Aus unserem Hauptstadtstudio ein Bericht von Panayotis Gavridis. Sie haben es mitbekommen, ohne Abstimmung im Parlament, in der Nationalversammlung, ist in Frankreich eine Rentenreform beschlossen worden. Gegen Präsident Macron und seine Regierung hat es danach zwei Misstrauensvoten gegeben. Die haben der Amtsinhaber und seine Regierungsmitglieder knapp überstanden. Die Proteste gegen die beschlossene Reform und auch gegen das, wie sie beschlossen worden sind, gehen weiter. Aus Paris berichtet Stefanie Markert.
Demos zur Unterstützung streikender Müllmänner, lahmgelegte Raffinerien, zwangsrekrutierte Arbeiter. Landesweit wird fast an jeder 10. Tankstelle das Benzin knapper. Auch heute brodelt es in Frankreich. Die Stadt Paris hat nach täglichen Ausschreitungen nun sogar einen Krisenstab eingerichtet, wie während der Pandemie, um die Lage unter Kontrolle zu halten. Nach den gescheiterten Misstrauensvoten spricht die Straße. Doch auch Premierministerin Born gibt sich kämpferisch. Sie hat die Gewalt eines Teils der Demonstrierenden und die verbale der Opposition im Parlament scharf verurteilt. Rückenhalt scheint sie vom Präsidenten zu bekommen. Macron hat den ganzen Tag hinter den Kulissen manövriert. Info aus dem Élysée, es werde keine Regierungsumbildung, kein Referendum, keine Parlamentsauflösung geben. Dafür eine Ansprache ans Volk am Mittwoch um 13 Uhr in den Mittagsnachrichten. Die gucken täglich 7 Millionen Menschen, vor allem aber jene über 60, also nicht die, die am meisten gegen die Rentenreform protestieren. Die landet vor dem Verfassungsrat, denn sowohl Regierung als auch Opposition haben ihn angerufen. Er soll abklopfen, ob das Gesetz verfassungskonform ist. Ob und wann es in Kraft tritt, ist noch die Frage.
Ein unabhängiger Staat Israel und ein unabhängiger Staat Palästina. Diese zwei Staaten halten Menschen weltweit nach wie vor für eine Lösung im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Das israelische Parlament hat heute Morgen allerdings eine Entscheidung getroffen, die diese Lösung noch weniger möglich erscheinen lässt, wie schon andere politische Entscheidungen in der Vergangenheit. Das Parlament hat das sogenannte Abkopplungsgesetz aus dem Jahr 2005 aufgehoben. Dieses Gesetz hatte festgelegt, aus welchen Gebieten im nördlichen Westjordanland sich Israel eigentlich zurückziehen möchte und wo israelische Siedlungen aufgelöst werden sollen. Mehr dazu von Julio Segador.
Nächtliche Freudentänze vor der Knesset, vor dem israelischen Parlament. Mitglieder der Regierungsparteien und Siedler tanzen und singen euphorisch nach einer Parlamentsentscheidung, die man historisch nennen kann. In den frühen Morgenstunden hob die rechtsreligiöse Regierungskoalition mit ihrer Mehrheit das sogenannte Abkoppelungsgesetz von 2005 auf. Damals zog sich Israel aus 4 Siedlungen im nördlichen Westjordanland zurück. Das ist nun nach der heutigen Parlamentsentscheidung Makulatur. Der einflussreiche Likud-Politiker Yuli Edelstein, der das Gesetz massiv forciert hatte, sieht darin nur einen Anfang. Es wird uns nicht nur für das Siedlungsvorhaben hilfreich sein, sondern wird uns auch in unserem Kampf gegen den Terror und bei der Entwicklung des Landes Eretz Israel helfen. Die Politikerin Limor Son Har Melech von der rechtsnationalen Regierungspartei Jüdische Stärke forderte, die 4 Siedlungen, die zwischen den palästinensischen Städten Nablus und Jenin liegen, umgehend wieder zu besiedeln. Man dürfe sich nicht auf den Lorbeeren und der Euphorie des Augenblicks ausruhen, erklärte sie. Auch die Region im nördlichen Samaria benötigt ein Siedlungsprojekt der Regierung, das einen strategischen Siedlungsstrang bildet und somit die jüdische Kontrolle in diesem Landstreifen garantiert. Das nördliche Samaria, nichts anderes als der Norden des Westjordanlandes, das völkerrechtlich eigentlich den Palästinensern zusteht. Doch die neue rechtsreligiöse Regierung unter Ministerpräsident Netanyahu hat sich den Ausbau des Siedlungsbaus und die Legalisierung bisher illegaler Siedlungen auf die Fahnen geschrieben. Mit dem heutigen Gesetz werden erste Pflöcke eingerammt. Kritik kommt von der Opposition und von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen. Peace Now, eine linksgerichtete NGO, warf der Regierung vor, ein Groß-Israel vom Mittelmeer bis zum Tigris im Auge zu haben. Es sei klar, dass jetzt ein messianischer Putsch stattfinde, der zu einer Vertiefung der Besatzung führen und das Gebiet in Brand setzen werde. Oppositionsführer Yair Lapid rief Verteidigungsminister Gallant auf, den, so wörtlich, Wahnsinn zu stoppen. Unter dieser Regierung drohe die nationale Sicherheit zusammenzubrechen. Doch die Regierung zeigt sich alles andere als beeindruckt davon, ganz im Gegenteil. Bei einer Rede in Frankreich leugnete Israels Finanzminister Bezalel Smotrich sogar die Existenz der Palästinenser. Ich würde Sie gerne fragen, welche Sprache die Palästinenser sprechen. Gab es irgendwann in der Geschichte eine palästinensische Münze? Gibt es eine palästinensische Geschichte oder eine palästinensische Kultur? Es gibt keine. So etwas wie ein palästinensisches Volk gibt es nicht. Teilnehmern zufolge lag dabei auf dem Rednerpult des israelischen Finanzministers eine Landkarte Israels, die das besetzte Westjordanland und sogar Teile Jordaniens mit einschloss. Das jordanische Außenministerium bestellte daraufhin umgehend den israelischen Botschafter in Amman ein. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bezeichnete Smotrich Äußerungen als inakzeptabel. Sie seien falsch, respektlos, gefährlich und kontraproduktiv in einer ohnehin angespannten Lage.
Aus Tel Aviv berichtete Julio Segador. Autoabgase belasten Umwelt und Gesundheit, das haben wissenschaftliche Studien immer wieder belegt. Auch darum gibt es gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte zu Abgasemissionen und technische Lösungen in Autos, um Schadstoffe aus den Abgasen zu filtern. Bei manchen Fahrzeugen aber haben sich diese technischen Lösungen bei bestimmten Temperaturen in der Vergangenheit abgeschaltet. Dazu hat der Europäische Gerichtshof jetzt ein Urteil gefällt und betroffene Autobesitzerinnen und Besitzer können deswegen Geld bekommen. Gigi Deppe mit Einzelhandel.
Die Chancen für Autobesitzer, vom Hersteller Schadensersatz zu bekommen, sind deutlich gestiegen. Der Bundesgerichtshof, Deutschlands oberstes Zivilgericht, hatte in der Vergangenheit immer wieder gesagt, nein, es gibt keinen Schadensersatz, falls die Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen runtergefahren wird. Die europäischen Regeln, die so etwas eigentlich verbieten, sind nur für die Allgemeinheit da, sollen eben für gute Luft sorgen, die geben aber nicht den einzelnen Autokäufern ein Recht auf Schadensersatz. Das sieht nun das oberste Gericht der EU anders. Es gäbe doch die Papiere beim Neuwagenkauf, die sogenannte Konformitätsbescheinigung, die besagt, dass das Auto den Normen der EU entspricht. Das bedeutet, nach europäischem Recht würde direkt eine Verbindung zwischen dem Hersteller und dem einzelnen Käufer bestehen. Deswegen müssten die Käufer auch die Möglichkeit bekommen, gegen den Hersteller vorzugehen. Damit werden jetzt sicher viele Kunden darüber nachdenken, ob sie klagen wollen. Denn nicht nur Mercedes und VW, sondern auch viele andere Autohersteller in Europa haben Thermofenster verwendet. Vor Gericht wird es dann vor allem darum gehen, ob die Reinigung der Abgase zu Unrecht bei bestimmten Temperaturen eingestellt wird. Die Hersteller hatten bislang immer argumentiert, das sei notwendig, weil ansonsten der Motor Schaden nehmen würde. Das Kraftfahrtbundesamt hatte das auch abgesegnet. Der EuGH hatte aber schon in früheren Entscheidungen gesagt, nein, die Reinigung darf grundsätzlich nicht eingestellt werden. Das Thermofenster ist typischerweise nicht erlaubt. Denn es könne dazu führen, dass die Abgase die meiste Zeit des Jahres nicht gereinigt werden, je nachdem, bei welchen Temperaturen es abschaltet. Und das sei ja nicht Sinn und Zweck der europäischen Vorschriften. Nur ausnahmsweise sei ein Thermofenster erlaubt, wenn andernfalls beim Fahren unmittelbare Schäden entstünden und damit eine konkrete Gefahr drohe. Bislang hatten die deutschen Gerichte das nicht einmal geprüft, hatten Klagen wegen des Thermofensters immer abgewiesen. Nur bei der ersten Klagewelle, als es noch um die Betrugssoftware von VW ging, die nur auf dem Prüfstand Abgase reduzierte, bekamen Kunden Schadensersatz zugesprochen, weil das Handeln von VW eindeutig sittenwidrig gewesen sei. Aber jetzt ist bei den Thermofenstern, also weniger Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen, nun auch Schadensersatz denkbar, selbst wenn das nicht sittenwidrig war. Dabei ist allerdings nicht sicher, wie viel Geld es am Ende gibt, denn die gefahrenen Kilometer dürfen grundsätzlich mit dem Schadensersatz verrechnet werden. Das erlaubt der EuGH. Im konkreten Fall, den das Landgericht Ravensburg dem EuGH zur Prüfung vorgelegt hat, sollen die deutschen Richter aber darauf achten, dass es immer noch eine angemessene Entschädigung für den Kläger gibt.
Und zu diesem Urteil des Europäischen Gerichtshofs hören Sie hier im Programm ab 19.05 Uhr auch einen Kommentar. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie noch einen guten Abend und auf Wiederhören.